Hallo zu, da haben wir den Salat, dem Früht-Garten-Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin der Jens aus dem Früht-Team und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Folge. Vorab nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Wenn ihr also Wünsche oder Kritik habt zum Podcast, dann schreibt uns gerne eine Mail an hello@früht.app. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne auf Spotify oder eben der Plattform, über die ihr uns hört, eine positive Bewertung da. Da freuen wir uns zum einen und zum anderen können uns dann noch mehr Gärtnerinnen und Gärtner finden, wenn sie nach Gartenpodcasts suchen. Und natürlich könnt ihr unseren Podcast auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Jetzt aber zu unserer heutigen Folge. Wir haben heute nicht nur einen Gast hier im Podcast, sondern gleich zwei. Und die berichten uns von ihrem Leben auf dem Land. Ich begrüße ganz herzlich Patricia und Stefan Kaiser, die auf ihrem Instagram-Kanal The Kaisers von der Sanierung eines alten Fachwerkhauses berichten, in das sie letztes Jahr eingezogen sind. Mit vielen spannenden Tipps und auch tollen Bildern. Und zu ihrem neuen Leben dort gehört auch ein Garten, in dem sie Gemüse anbauen. Wir freuen uns heute mit Ihnen darüber zu sprechen, wie für Sie das Leben auf dem Land so ist und wie Sie mit dem Gärtnern begonnen haben. Wir haben den Kanal der beiden kennengelernt, weil sie ihren Frühpflanzplan auf Instagram geteilt haben. Und weil wir ihre Geschichte so spannend fanden, dachten wir uns, wir laden die beiden mal ein. Und so sind sie uns jetzt per Videocall zugeschaltet. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade schon gesagt, auf eurem Insta-Kanal und eurem Blog sieht man ja tolle Bilder von eurem Fachwerkhaus. Da kommen wir gleich dazu zur Geschichte, aber vielleicht wollt ihr euch erstmal so in ein paar wenigen Sätzen vorstellen. Wo lebt ihr? Wer seid ihr? Stellt euch doch mal kurz vor.
Ja, also wir sind Patricia und Stefan. Ich fange mal an. Wir leben hier jetzt mitten auf dem Land, irgendwo im Nirgendwo, in Sachsen-Anhalt, in der schönen Altmark, das auch unsere Heimat ist. Wir haben vorher in Potsdam gelebt, nach mehreren Stationen und haben beschlossen, dann wieder hierher zu ziehen. Beruflich sind wir beide fast komplett hier zu Hause. Also wir arbeiten fast ausschließlich aus dem Homeoffice. Ich bin Social-Media-Redakteurin und Fotografin. Und der Blog und alles rund um The Kaisers ist auch ein Standbein von uns. Und was machst du?
Genau, ja. Ich bin, wie man schwer erkennen kann, Stefan. Und der männliche Part bei uns bin eigentlich aus dem Personalbereich, berate selbstständig Unternehmen. Wenn es um wirkliche Themen zu Mitarbeitern geht und solchen Geschichten. Und wie gesagt, Patricia schon gesagt hat, was den Blog angeht und alles drumherum, das ist sozusagen unser gemeinschaftliches Projekt, was wir zusammen machen, was auch nochmal so ein bisschen Zeit in der Woche fordert.
Und dann haben wir noch ein Standbein, das wir aufbauen.
Genau, da haben wir noch ein Standbein, wenn wir schon mal dabei sind. Und wir haben auch noch einen Nahrungsergänzungsshop, den wir rund ums Immunsystem gerade aufbauen. Kaiserglück, kann man dir mal kurz vorstellen. Und da bieten wir alles, was natürliche Mittel angeht, fürs Immunsystem. Da sind wir gerade dabei, das dementsprechend unser weiteres, zweites Baby sozusagen mit aufzubauen. Und mit den ganzen Themen beschäftigen wir uns so den ganzen Tag. Ich fange hier zu Hause aus, ne?
Uns ist nie langweilig.
Und eine Tochter habt ihr auch noch, zwei. Eine kleine Kaiserin.
Zwei.
Genau. Also, ihr seid auf jeden Fall viel beschäftigt. Ja. Und wir haben gerade schon das alte Fachwerkhaus erwähnt. Mhm. Vielleicht wollt ihr die Geschichte mal erzählen. Wie kam es zu diesem Haus?
Ja, also im Prinzip war es so, dass wir schon ewig immer ein Haus wollten. Wir sind auch schon ein, zwei Jahre zusammen. 17 sind es jetzt, ja? 17 Jahre sind wir schon zusammen. Und uns war immer klar, wir wollen irgendwie Kinder und wir wollen irgendwann ein Haus. So mit Garten und allem drum und dran. Obwohl wir beide nie auf dem Land gelebt haben, tatsächlich, sondern in Kleinstädten aufgewachsen sind, wussten wir, okay, wir wollen das irgendwie machen, so intuitiv einfach. Und waren uns da Gott sei Dank auch einig. Ja, und dann musste ja aber auch erstmal irgendwie klar sein, wo soll dieses Haus stehen, und dann musste dafür irgendwie Geld gespart werden. Und eigentlich wollten wir in die Nähe von Potsdam ziehen, was uns dort sehr, sehr gut gefallen hat in der Ecke. Aber die Immobilienpreise sind dort einfach völlig verrückt. Und für uns stand das in keinem Verhältnis. Und dann, nachdem da irgendwann auch der Kreditantrag geplatzt ist und alles sich für uns gar nicht gut angefühlt hat, einfach mit sauhohen Fixkosten, haben wir gesagt, okay, und jetzt? Wir wollten immer noch ein Haus und eigentlich kam es für uns nie in Frage, wieder zurück in die Heimat zu gehen. Und dann plötzlich kam es doch in Frage. Und ich glaube, wir haben es nicht bereut.
Nö, absolut nicht. Also zumal man ja auch dazu sagen muss, wenn man darüber redet, also Potsdam, wo wir vorher gewohnt haben und ein Haus gesucht haben, ist, glaube ich, was die Immobilienpreise angeht, auf Platz 3 in Deutschland oder so. Mhm. Und das heißt, die Entfernung, die wir zu Potsdam gehabt hätten, als wir zum Beispiel das letzte Haus in Potsdam kaufen wollten, was dann doch nicht geklappt hat, wäre fast genauso weit gewesen, wie von hier aus nach Berlin reinzufahren, okay, oder nach Potsdam schon fast. Und deswegen hatte sich das einfach angeboten. Ja, also man muss halt einfach immer wieder sagen, besonders auch vielleicht für Leute, die auch sowas überlegen und auch einen Garten haben wollen etc., es geht ja darum, dann auch, wo man herkommt, ist ja da, wo man halt wirklich herkommt. Und wir wohnen ja nicht direkt in der Kleinstadt, sondern wir wohnen ja auf dem Dorf. Und man muss einfach sagen, also in den meisten Regionen Deutschlands würde ich behaupten, Dorf ist Dorf. Also es ist was Eigenes für sich. Und was man daraus macht, hat eigentlich, glaube ich, nicht so viel damit zu tun, wo das vielleicht liegt.
Ja.
Das ist schon...
Wir fühlen uns auf jeden Fall hier wohl.
Ja, definitiv. Es kommt uns auch nicht so vor wie unsere Heimat, wo wir damals gewohnt haben. Ja. Es ist alles anders jetzt. Ja. Also es wirkt alles ganz anders. Das ist ganz komisch.
Mhm. Ja, so ein altes Haus auf dem Land oder ein großer Garten ist ja für viele ein Traum. Wie ist es denn dann dazu gekommen? Ihr habt das gefunden und dann musstet ihr aber doch einiges machen an diesem Haus. Ihr habt ja quasi radikal umgebaut.
Definitiv, ja. Also bei uns ist es ja so gewesen, wir haben dann unser Kreditantrag und alles drumherum in Potsdam ist geplatzt fürs letzte Haus. Es war so um Weihnachten 2021.
Ja.
Und dann habe ich aus Jux und Galerei gesagt, Mensch, können wir ja fast wieder zurückziehen und da gucken, weil wie die Preise da aussehen. Und dann haben wir es gemacht und haben gesehen, Mensch, das passt ja irgendwie alles. Und haben uns dann hier eigentlich kurz schnellstmöglich, also das war irgendwie uns beiden klar, dass das vielleicht doch eine gute Idee wäre, vielleicht auch gleichzeitig testweise auch mal erste Häuser anzuschauen, wenn wir schon mal in der Heimat mal sind zwischendurch. Und dann ging das irgendwie sehr schnell alles. Also wir haben im Mai alles fertig gemacht letztes Jahr, was die Behördengänge anging und alle Unterschriften. Dann haben wir im Juli den Hausschlüssel bekommen, haben uns im Juni schon drum gekümmert, halt die Handwerker, die so da sind und die wir benötigen, dann auch zu bekommen ab Juli und auch wirklich verfügbare Leute zu haben, die auch wirklich schnell es umsetzen können. Und dann sind wir gestartet, viel in Eigenregie und im Oktober, also nach 3,5 Monaten, sind wir umgezogen. Wir haben hier Wände eingerissen, wie gesagt. Wir haben Zwischendecken komplett aufgerissen, haben die, was ja ein Fachwerkhaus ist von 1900, haben hier die Balken halt sozusagen sichtbar gemacht, mussten alles wieder neu machen, haben die Dämmung wieder oben drauf gelegt, Terrassenfenster eingebaut, dafür Heizung rausgeholt und also Heizungskörper rausgeholt, Böden dafür aufgestemmt. Was haben wir noch gemacht? Neue Eingangstüren komplett einsetzen lassen, alles, alles neu verputzt. Ja, also.
Wahnsinn. Fertig ist ja wahrscheinlich so ein Haus nie. Nee. Aber, oder was muss noch gemacht werden und was habt ihr schon?
Naja, sagen wir es mal so, große Projekte stehen natürlich schon an, ne? Also wir haben jetzt noch ein zweites Bad, müssen wir machen.
Also im Prinzip sind die Wohnräume so größtenteils fertig. Das sind so ein paar optische Sachen einfach noch, ne, die fehlen. Teilweise fehlen noch Fußleisten und müssen Türen, die wir alle, wir haben die alten Türen drin gelassen. Also sind so Türen aus den 90ern, keine richtig schönen alten Türen, aber wir haben das so gemacht, als wären die jetzt alt. Genau, und die so selber aufgearbeitet und da fehlt noch einiges. Und aber das sind eher so optische Sachen und die Bäder, die sind aber noch dran. Das eine wollen wir halt nur so ein bisschen pimpen, so ein bisschen hübscher machen mit neuen Armaturen und solchen Sachen. Und das andere, das ist halt noch kein Bad, sondern so eine Waschküche. Genau. Und daraus wollen wir dann ein zweites Bad machen. Das wird auf jeden Fall nochmal ein größeres Projekt.
Genau, Gästezimmer oben, weil wir ja jetzt endlich also geschafft haben, auch dann oben zu dämmen. Da fehlen noch sozusagen Platten, um einen Boden zu schaffen. Und da wird sozusagen ein Bereich, also man muss sagen, wir wohnen ja nur auf der unteren Etage, haben nur oben ein Zimmer fertig, was das Arbeitszimmer ist. Und hier unten leben wir ja schon auf 150, 160 Quadratmeter, was ja schon erstmal ausreicht. Und das ist, sage ich mal, alles wohnlich gesehen schon fertig. Und wie gesagt, oben haben wir dann irgendwann Potenzial, auch mal mehr zu machen. Wir haben ja noch einige Projekte, die wir umsetzen wollen hier.
Also natürlich 1000 Kleinigkeiten.
Die ja, also diese 1000 Kleinigkeiten hier unten, die ergeben schon ein großes Projekt, denke ich.
Ja, also wenn man da lernen will, wie man da sowas macht, kann man auf jeden Fall auf eurem Kanal mal vorbeischauen. Den verlinken wir natürlich auch unten und sich da sehr viele Bilder und Videos anschauen, wie sowas geht. Was würdet ihr denn im Nachhinein sagen, was war die größte Herausforderung beim Umbau bisher?
Boah. Die Planung, also die zeitliche Planung nicht zu unterschätzen. Mhm. Das, also ich muss mal sagen, das Finanzielle war gar nicht in Anführungszeichen das Problem, weil nicht, wir hatten das Glück, wir haben ein Fachwerkhaus und wir hatten nicht so viele Baustellen, die nicht zu sehen waren, wie es bei vielen ja so ist. Also irgendwelche, die mussten jetzt so 2, 3 von Balken austauschen, aber die wir sichtbar gemacht haben, also keine riesentragenden und so. Das ging alles. Aber die zeitliche Planung, das hinzubekommen mit 2 Kleinkindern, 100 Kilometer entfernt zu bauen. Also es ist ja so, dass ich von Montag bis Donnerstag eigentlich gearbeitet habe, dann Donnerstag hergefahren bin, dann von Donnerstagabend oder nachmittags bis Sonntag hier durchgehauen habe, wirklich also durchgearbeitet habe, geschlafen habe, dann meine ganzen Arbeitsprojekte wieder dann in Potsdam von Montag bis Donnerstag gemacht habe und ja, so ging das halt 3,5 Monate. Und natürlich haben zwischendurch auch Handwerker hier dann gearbeitet. Das heißt, die muss man noch koordinieren, wenn man nicht da ist. Was man nicht unterschätzen sollte zeitlich. Und was die zeitliche Planung anging, natürlich auch, ist der Markt für, also wenn man nicht Sachen selber machen kann, hat man sehr große Probleme, Handwerker zu finden, die auch zeitlich einfach auch kurzfristig verfügbar sind. Ja. Weil natürlich einfach mal weniger Handwerker auf dem Markt sind. Und viele Projekte anstehen und das ist natürlich und auch viele Leute jetzt natürlich nach Häusern suchen, viele Leute wieder aus den, also der urbane Raum sozusagen, der wird ja breiter, das heißt, alle Leute aus den Städten ziehen irgendwann weiter raus jetzt und dadurch wird es nicht langweilig, glaube ich, den
Handwerkern. Ja. Wir haben da auch Erfahrungen mit Handwerker-Ghosting.
Ja, wurden geghostet schon mehrfach von Handwerkern, die sich einfach nicht mehr zurückgemeldet haben. Nie dann wieder. Sachen wurden auch nicht so gemacht wie vereinbart, aber das passiert einfach, weil es auch die Kurzfristigkeit, also man muss selber halt auch sehr auf seine Kommunikation achten, auch alles verschriftlichen, auch für die, weil die natürlich dadurch, dass sie sehr kurzfristig Sachen machen, auch, also auch durch Gefallen, sage ich mal, also man, also ich habe ja auch 1, 2 Handwerker schon so bearbeitet, dass die dann doch Zeit hatten, aber natürlich waren sie einfach auch so zeitlich ausgelastet und so Stress auch, so gestresst mit den ganzen Projekten, die sie noch für andere Baustellen hatten, mit dem da zusätzlich hier, dass dann einfach 1, 2 Sachen anders umgesetzt mussten, werden mussten und wurden und da muss man, glaube ich, einfach auch realistisch denken, also wenn man es kurzfristig schaffen möchte, so wie wir, weil wir uns ja gesagt haben, wie die Fahrzeit hin und her die ganze Zeit, diese 100 Kilometer, auch die Kosten, die dann dazukommen, wollen wir hier nicht 1, 2 Jahre bauen, bevor wir einziehen, sondern wir müssen das kurzfristig umsetzen und da muss man eine realistische Ansicht haben, was man machen kann und was nicht, bis man einzieht.
Kommen wir mal zum Garten, der zu eurem Haus gehört, weil ich glaube, ihr hattet wenig gärtnerische Vorerfahrung. Wie ist denn dann die Idee entstanden, da Gemüse anzubauen in diesem großen Garten und wie groß ist der überhaupt, damit man sich das vorstellen kann?
Wie groß ist der Garten nochmal?
2368 Quadratmeter ist insgesamt das Grundstück groß.
Oh, ganz genau.
Ganz genau, habe ich mir extra noch mal gemerkt, genau. Und ja, dann wie gesagt Haus. Wir haben ja noch ein Stück Scheune hier zu stehen, auch ein Nebengelass. Und der Rest ist theoretisch, sag ich mal, eine große Einfahrt leider, die natürlich auch viel Rasenfläche wegnimmt. Und aber sonst ist hier vorwiegend Garten.
Ja, genau. Also rundherum ums Haus.
Rundherum, das Haus steht direkt in der Mitte. Und rundherum ist der Garten und da haben wir uns jetzt sozusagen einen Teil gesucht natürlich, also wir haben eine Kinderecke, wo halt schon vorher Spielgeräte auch drin waren, eine Wippe und eine Schaukel, das war ganz cool. Und ansonsten haben wir natürlich dann den größten, sage ich jetzt mal, wirklich Rasenbereich genutzt, um da jetzt halt auch unsere Vorkenntnisse, die vielleicht nicht so vorhanden waren, ins Gärtnerische umzusetzen. Wir mussten jetzt, also erstmal ging es ja darum, auch eine Fläche zu finden, die, also man muss halt auch sagen, das Grundstück hört sich sehr groß an und ich hatte ja schon gesagt, dass auch zum Beispiel eine große Einfahrt ist oder vorm Haus ist halt Kopfsteinpflaster gemacht worden und wenn man das so sieht, ist es sehr viel Grundstück, aber es ist auch sehr viel von der Vorbesitzerin schon gemacht worden. Und dadurch hat man natürlich auch wenig freie gestalterische Fläche, die man jetzt in irgendeiner Weise für sich planen kann. Das heißt, man muss erst vorher Sachen wegnehmen oder Sachen tun, bevor man überhaupt mit seinem, sag ich mal, mit dem positiven Teil anfangen kann. Und da ging es erstmal viel darum zu überlegen, wo wir es überhaupt hinbauen, weil wir natürlich uns ja auch diese freie grüne Rasenfläche jetzt dann wegnehmen würden, wo nicht so extrem viel von da ist, muss man auch sagen. Ja, das war so der erste Schritt, ne?
Aber es war für uns auf jeden Fall klar, dass wir Gemüse anbauen wollen. Also wir haben eigentlich 1000 andere Sachen hier zu tun.
Ja.
Und ich glaube, einige haben uns auch für verrückt gehalten, bei dieser To-Do-Liste jetzt noch anzufangen, Gemüse anzubauen. Aber wir hatten einfach so Bock drauf.
Ja, uns geht's sehr darum, halt auch uns selber mit Gemüse und Obst gewissermaßen, also für auch vom Zeitraum her, wie man das in Deutschland kann, vom Wetter her auch, das selber halt einfach zu, für uns zu züchten oder für uns anzubauen. Wir achten sehr auf die Qualität unserer Lebensmittel und geben da sehr viel Geld im Monat aus. Und das muss man auch sagen, finanzieller Aspekt ist da natürlich auch bei, dass man einfach gewisse Lebensmittel und oder Gemüsesorten hier zu Hause hat, rausgeht im Garten und das einfach für sich nehmen kann. Das ist schon ein wichtiger Punkt dabei gewesen für uns. Auch jetzt dieses Jahr schon zu starten.
Ja. Ja.
Waren eure Kinder da auch ein Aspekt dabei, das denen irgendwie mitzugeben, wo Nahrung eigentlich herkommt?
Ja, genau. Also wir haben ja auch so ein eigenes kleines Kinderhochbeet wieder, wo sie ihre Erdbeeren da drin hatten und die sie schon alle gemopst haben. Auch, obwohl sie noch nicht so richtig rot waren zum Teil. Aber das ist schon wichtig, halt denen auch dann zu zeigen, dass das einfach auch ein wichtiger Punkt ist, weil, muss man ja sagen, selber hat man da jetzt, wenn man nicht gerade vielleicht Eltern hat, die selber sich dafür interessiert haben, ja, also da muss man schon einen eigenen Ansporn haben, um das zu machen, so wie wir, weil ansonsten kriegt man da jetzt nicht so viel mit. Also ich glaube, das letzte Mal hatte ich damit zu tun gefühlt, also jetzt mal so übertriebenermaßen, aber im Schulgartenunterricht.
Ja, ich auch, ja. So ein bisschen durch meine Oma ein bisschen was noch mitbekommen, aber ansonsten auch nicht so.
Mir nicht. Ja. Ja. Und ich meine, du hattest das Glück, dass ihr einen Schulgarten hattet. Viele haben ja selbst in der Schulzeit damit gar nichts zu tun. Also wir arbeiten jetzt zusammen auch mit dem Verein Acker e.V., die solche Schulgartenprojekte machen und die sich dafür einsetzen, dass jedes Kind bis 2030 mal in der Schulzeit mit dem Thema Gemüseanbau und Natur irgendwie zu tun hatte. Aber eigentlich ist das die letzten Jahrzehnte viel zu kurz gekommen. Ja. Also, wie seid ihr denn dann vorgegangen? Ihr hattet wenig Vorwissen, ihr hattet die Fläche. Was habt ihr dann nach und nach gemacht?
Naja, also erstmal haben wir angefangen zu recherchieren, beziehungsweise vor allem ich. Ich bin so ein Mensch, ich kann mich dann totlesen und will erstmal möglichst viel Wissen sammeln, weil ich Angst habe, irgendwas falsch zu machen und dass es dann irgendwie alles gar nicht funktioniert. Und wir haben dann an dem Punkt irgendwann schon gesagt, so ja, wenn nur ich das allein machen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie im Juli noch gar nicht angefangen haben. Und wenn Stefan das alleine machen würde, dann hätte er schon direkt angefangen und im Juli wäre aber alles tot, weil er irgendwas gemacht hätte.
So ungefähr.
Deswegen ist eine ganz gute
Mischung. Man braucht also ein gesundes Mittelmaß.
Oh, definitiv. Also wir passen da schon gut zusammen, weil sie recherchiert halt, während ich schon was mache. Und dann kann man nochmal so gegenhauen oder entgegensteuern. Dass, und dann läuft das besser, muss man schon sagen.
Genau.
Und wie viele Beete wurden es? Es wurden ja doch einige.
Ja.
Und ich habe Hochbeete gesehen, ihr habt aber auch solche Beetrahmen aufgebaut. Genau. Erzählt mal so ein bisschen oder führt uns mal in euren Garten, was da so steht.
Genau, also wir haben uns ja überlegt, wir wollten auch gerne im ersten Jahr schon für uns viele Sachen testen. Also uns ist klar, und zwar sofort klar, umso später wir damit starten, mit dem Gemüseanbau, umso weniger eigene Erfahrung bekommen wir, weil egal, wie viel Infos man sich erholt, jede Bodenqualität ist anders, also wie hier das Haus steht oder wo hier wann die Sonne kommt, weil da Hecken vor sind, das kann uns ja niemand sagen, außer wir holen hier einen Experten zu uns. Und daher war uns klar, das erste Jahr wird Erfahrung sammeln. Und daher haben wir halt gesagt, wie wollen wir jetzt starten mit einem kleinen Hochbeet erstmal oder zwei. Und wir sind da, also ich sowieso, ich bin da eher so, ich versuche erst, ja, ich bin schon ein bisschen größenwahnsinniger, und wenn davon 60% funktionieren, habe ich ja trotzdem viel geschafft. Und dadurch haben wir dann halt gesagt, wir wollen auf jeden Fall eine Mischung haben aus Hochbeeten, wo wir dann halt natürlich auch typische Sachen anpflanzen. Also wir haben dann natürlich für Salate, Tomaten jetzt zum Beispiel, haben dann die Beetkästen genommen, also die man ja auch zu Hochbeeten hochstapeln kann, und haben dann daraus jeweils, wie immer gemacht, dann acht Beete nochmal, wo wir dann auch umgraben, also dick und no-dick gemacht haben, um zu gucken für uns, weil nachdem wir die ersten vier Beete umgegraben haben, weil es war ja nur Rasenfläche und sehr trockener Boden, habe ich dann auch, war ich ganz froh, dass die anderen vier ohne Umgraben stattgefunden haben, um dann auch zu testen, was besser funktioniert. Und haben dann halt ja da auch viel, also wir haben viel am Anfang auch gesät, wir haben viel Samen gepflanzt, muss man sagen. Wir haben nicht vorgezüchtet, bei uns war es auch wichtig zu sehen, wie das funktioniert. Und man muss
waren wir auch schon zu spät für dran.
Wir waren auch zu, ja, zum Vorziehen waren wir einfach zu spät, aber wir hätten uns ja auch gleich Pflanzen kaufen können, also Jungpflanzen, haben aber auch gesagt, dass wir einfach für uns halt auch einfach das sehen wollen. Also es ist ein ganz anderes Gefühl, haben wir jetzt schon gesehen, wenn man so eine Jungpflanze pflanzt und die wird groß. Und wenn man dann aber so Samen einpflanzt und dann ein bisschen Erde drüber macht und plötzlich ist das dann so eine große Pflanze, das ist ein ganz anderes Glücksgefühl. Das ist
richtig krasses Gefühl. Vor allem, wenn man eigentlich die Stangenbohnen, die hatten wir schon längst aufgegeben. Da ist einfach gar nichts passiert. Ja, und ich dachte, okay, das wird einfach nichts. Und plötzlich waren sie da.
Genau, ich habe dann halt einfach gesehen, dass dann einfach sehr viel Boden, sehr viel Erde drüber war. Ein sehr hartes Stück Erde. Hab dann zufällig gesehen, da ist irgendwas drunter, hab das weggenommen, bei den anderen beiden das auch gesehen und plötzlich innerhalb von 2 Wochen sind die hochgeschossen. Also das ist ein Gefühl, das ist voll schön. Cool. Also das war wirklich toll, dass man auch was sieht, dass man auch Erfolge hat und das war uns schon wichtig, auch so eine Kombination aus allem zu haben.
Ich glaube, das erste Jahr ist auch so was ganz Besonderes, wenn man da so gar keine Erfahrung mit hat und dann sieht man einfach, wie innerhalb weniger Tage, ich war jetzt irgendwie ein paar Tage krank und dann bin ich das erste Mal wieder zu den Gemüsebeeten und war so, oh mein Gott, was ist hier passiert? Das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl einfach.
Genau. Ja. Dadurch haben wir natürlich dann schon viel Erfahrung sammeln können jetzt schon und wie gesagt, haben wir verschiedenste Sachen angepflanzt. Also wir haben jetzt auch wirklich querbeet auch gesagt im ersten Jahr, wir versuchen natürlich uns auch an viele Vorgaben in Anführungszeichen zu halten, also was wächst mit welchen anderen Sachen ganz gut und haben dann natürlich halt, also wir haben Kartoffeln gesät, wir haben Bohnen, Gurken, Tomaten, haben jetzt schon erste Kürbisse sozusagen, Kürbispflanzen angepflanzt schon, um vorzubereiten.
Zucchini,
Radieschen, Kohlrabi, Salate, habe ich schon gesagt. Melonen haben wir auch, weil das, die haben wir auch bekommen, die als Jungpflanze. Und das war einfach auch cool, sowas mal in Anführungszeichen Exotisches hier bei uns pflanzen zu können.
Mal gucken, ob es was wird.
Ob es was wird, müssen wir dann sehen, genau. Das haben wir gemacht. Viele Erdbeerpflanzen ins Hochbeet gepflanzt. Ja.
Und habt ihr jetzt schon Erfahrungen, was besser funktioniert, Dig oder No Dig, oder ist das noch zu früh?
Also man muss einfach sagen, wir haben uns auch schon da Gedanken drüber gemacht, wie es für uns jetzt besser ist, aber man kann nicht viel Unterschied erkennen, muss man sagen.
Nee, also ich habe jetzt auch keinen großen Unterschied erkannt, außer dass es weniger Arbeit ist, ne? Ja. Aber beim Unkraut kam es trotzdem auch durch.
Genau so.
Also
ich muss sogar sagen, bei den umgegrabenen, ich würde sagen, Unkraut ist beides gleich.
Mhm.
Ja, da gibt es wirklich jetzt nicht, wo man sagt, Mensch, das hat sich mehr gelohnt. Ja. Die Arbeit war, es war viel, viel mehr Arbeit, das alles umzugraben bei dem harten Boden, was natürlich dann vielleicht durch das Wässern und so im nächsten Jahr vielleicht anders wäre, wenn man jetzt die anderen Beete auch nochmal umgräbt. Aber ansonsten haben wir da jetzt noch nicht so viele Vorteile erkannt von der einen Variante zur nächsten. Vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt auch nicht so explizit getestet haben. Also wir haben jetzt nicht, Bohnen im No-Dig-Beet gepflanzt und auch Bohnen im
Aber die Kartoffeln, das werden wir dann sehen, weil wir haben Kartoffeln.
Die Kartoffeln haben wir, genau.
Dig-Beet und im No-Dig-Beet. Mal schauen.
Okay, könnt ihr einen AB-Vergleich machen.
Ja, genau. Das war das Einzige.
Und ich habe ja gesehen in eurer Story, dass ihr da auch die Früht-App benutzt habt. Hat euch das geholfen tatsächlich?
Ja, für
die
also
guten und schlechten Pflanznachbarschaften?
Ich bin hier diejenige, die das nutzt. Und ich finde das echt eine coole Sache. Es war auch eine Empfehlung von einer Followerin. Und ich bin ja so eine digitale Maus. Und ich hatte erst irgendwie alles aufgezeichnet und dann ändert sich das ja. Ne? Dann kommen die Möhren nicht. Also bei uns kamen keine Möhren.
Ja.
Ich werde es jetzt nochmal versuchen. Und ja, dann schießt er irgendwie da und dann musst du jedes Mal in dem Buch blättern, okay, was kannst du jetzt wo nebenpflanzen? Und dann habe ich geguckt, ah ja, darf ich das da nehmen? Und dann kommen da ja irgendwelche Blitze bei euch, ne? Oder eben auch nicht.
Herzchen können auch kommen.
Ja, genau, bei mir waren dann immer Herzchen. Und das war schon wirklich sehr praktisch. Und wir testen ja jetzt diese, wie heißt nochmal die Funktion, wenn man mehr...
Mit dem Zauberstab meinst du?
Mit dem Zauberstab zum Beispiel, also mit dieser bezahlten Funktion quasi, die testen wir jetzt. Und das fand ich schon echt cool, weil wir haben jetzt ein paar Lücken, da wo die Möhren zum Beispiel nicht gekommen sind. Und da gucke ich jetzt gerade, was wir jetzt da nachsehen können. Und das ist schon echt ganz cool. Ja.
Super, das freut uns. Also vielleicht kurz zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer. Der Zauberstab füllt sozusagen die Beete automatisch auf und macht Vorschläge, was da gut reinpassen würde. Ja, das freut uns natürlich, dass das euch geholfen hat. Was waren denn sonst so Herausforderungen und Highlights? Also was habt ihr jetzt in eurer kurzen Gartenkarriere schon gelernt? Fangen wir vielleicht mal mit den Herausforderungen an. Was ist euch da begegnet, wo ihr sagt, oh, das war doch eine Challenge, die ihr irgendwie lösen musstet?
Ja, also lustigerweise, weil ich ja eigentlich eher der Sportlichere bei uns bin und immer gerne einen Weg mehr gehe als weniger, muss ich sagen, das ganze Bewässern von der Zeit her, das hätte ich gar nicht so eingeschätzt abends. Ja. Also das sind wirklich viel Zeit in Anspruch. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und was uns, wie gesagt, auch die zeitliche Planung. Also ich glaube, man sollte sich vorher einen Plan machen, bevor man sozusagen dann, bevor die Zeit kommt, wo man alles vorbereiten kann, also die Beete vorbereiten kann, anpflanzen kann, sehen kann, etc. Da muss alles auf den Punkt gefühlt schon stehen, so dass man in kürzester Zeit alles bereit hat, weil man merkt jetzt schon bei uns, wir haben natürlich einfach auch viel Infos, haben dann Sachen gemacht, haben dann gemerkt, Mensch, das war doch nicht so schlau, jetzt müssen wir nochmal schnell was ändern, und das hat einfach viel Zeit gekostet.
Ja.
Und dadurch sind wir jetzt einfach auch, was unsere Ernte angeht, einfach sehr spät dran, wo andere schon viel weiter sind mit ihrer Ernte. Wir freuen uns jetzt gerade Pflanzen. Ja, zu den Nachbarn. Ne? Also wir freuen uns jetzt über die Salate, die bei uns wachsen. Und die haben ein ganzes Beet voll mit Salaten. Da kann man die Erde gar nicht sehen zwischendurch.
So groß sind die. Sieht aus wie im Supermarkt,
ja. Wahnsinn. Ja.
Ja. Und was waren so Highlights? Aber ihr sagt, hey krass, das hat ja deutlich besser funktioniert. Eins habt ihr schon genannt, die Bohnen, die dann plötzlich doch noch kamen.
Ja.
Aber gab es noch andere positive Überraschungen?
Ja, also allgemein einfach zu gucken, wie das dann plötzlich alles so explodiert und wächst.
Na, die Kartoffeln sind ja auch die Überraschung. Ja. Also die Kartoffeln, muss man dazu sagen, wir haben jetzt allererstes gepflanzt. Und alle anderen Pflanzen danach, außer die Bohnen, sind also Radieschen, Salat. Und klar, das ist einfach in Anführungszeichen, das ist schnell, hat man schnell gesehen irgendwann. Das war auch das Erste, was kam. Aber die Kartoffeln, da hat nichts passiert. Und wir dachten halt, okay, wir müssen die auch nochmal nachsehen, weil da gar nichts klappt. Und irgendwann haben wir gesehen, Mensch, da kommt was raus. Und man sich sicher ist, das jetzt ein Unkraut, was da irgendwo durchkommt. Oder das ist eine Kartoffelpflanze. Und jetzt sind die riesig. Also Patricia hat jetzt sogar schon angehäuft. Ne? Ist schon, also vor Ewigkeiten schon, und ja, kommt trotzdem noch riesige Pflanzen jetzt wieder durch. Also das ist wirklich super zu sehen, dass man aus so einem kleinen Bereich da so viel machen kann.
Ja. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Herausforderungen, was ich halt auch total krass finde, ist einfach, dass man so keine Ahnung hat. Also da finde ich die App auch so cool, auch wenn es nicht immer genau passt. Also es stand zum Beispiel irgendwie so 3 Wochen vorher da, ich kann schon die Radieschen ernten, aber das hätte nicht funktioniert, also da hätte ich nicht viel Radieschen gehabt. Und aber einfach, um eine Orientierung zu haben, klar steht auf den Samentütchen auch drauf, irgendwie kryptisch, nach wie vielen Wochen da, aber einfach in der App zu gucken, eigentlich könnte ich jetzt theoretisch das und das ernten, weil man hat ja keine Ahnung. Und dann hat man so viele Gemüse und jedes Gemüse will irgendwie was anderes, die Tomaten wollen ausgegeizt werden.
Oder auch nicht vielleicht, das ist ja immer eine große Frage. Ja.
Und dann dies muss man irgendwie das noch beachten.
Genau, Gurken von oben kann man gießen, aber die anderen, die Melonenpflanzen zum Beispiel, das können gar nicht Wasser von oben, das mögen die gar nicht, sondern da muss man gucken, dass man nicht auf die Blätter gießt. Sondern
ich dachte, die Gurken mögen das auch nicht. Ich glaube, das mag kaum Gemüse von oben gegossen zu werden.
Bei Gurken ist okay, bin ich der Meinung.
Ja? Jens, was sagst du?
Ich glaube, also, tatsächlich, die meisten mögen es nicht, aber ich habe auch im Kopf, dass es irgendwie Pflanzen gibt, die das ganz gut abkönnen.
Ja, habe ich auch.
Ich weiß, habe jetzt aber auch nicht
auf den Kopf. Aber es ist irgendwie so viel zu beachten, dann irgendwie düngen und dies und das. Und wenn man so Neuling ist, dann überfordert einen das tatsächlich manchmal. So, was in Gottes Namen muss ich jetzt hier alles noch machen und vergesse ich irgendwas Wichtiges? Und ja, das ist so eine krasse Herausforderung einfach.
Ja, weil wenn man so eine Pflanze auch dann rauszieht und dann merkt man, ach Mensch, das hat doch noch nicht geklappt. Besonders wenn es vielleicht ein Knoll ist, also wo man dann halt erstmal das gar nicht sieht und die dann raushört und denkt sich, hätte man jetzt noch 2-3 Wochen warten sollen vielleicht.
Ja.
Also deswegen mit der App jetzt auch nochmal zu sagen, wenn ihr halt empfehlt, sind 3 Wochen, das ihr wisst ja nicht, wie sonnig das genau an der Stelle ist. Also zum Beispiel die Radieschen, das Beet, das ist jetzt nicht der sonnigste Platz von allem, weil da so eine große Hecke an der Seite ist. Und daher müssen wir halt alles ein bisschen nach hinten verschieben. Und das weiß man ja natürlich nicht als Laie.
Genau, es gibt also im Endeffekt ist es natürlich irgendwie so eine Richtlinie, aber es gibt so viele Variablen, die da reinspielen. Mhm. Also von dem Standort selbst, Boden und dann auch natürlich das Wetter oder die Bedingungen in der Saison, die da natürlich dann schwierig sind, in so einem Lexikon oder auf einer Saatguttüte irgendwie vorherzusehen. Und was mir da zum Beispiel immer total hilft, ist einfach in die Community reinzuschauen, weil das dann doch ein ganz gutes Bild gibt, so wie Leute, die gerade in einer ähnlichen Phase sind, wie der Garten bei denen aussieht und was die gerade machen. Also mich inspiriert es dann, zu sehen, hey, ich bin da nicht allein oder andere machen gerade das, das könnte ich ja auch noch tun oder da kriegt man halt einfach irgendwie von anderen Menschen und anderen Gärten noch viel mehr mit, als wenn man das einfach nur in einem Lexikon nachschaut.
Ja, bestimmt.
Und wenn ihr euch so ein Gemüse raussuchen müsstet, vielleicht jeder von euch, wo ihr sagt, hey, das sind meine Lieblingspflanzen bei uns im Garten, was wäre es dann?
Also bei mir sind es tatsächlich die Kartoffeln. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie, ich liebe auch alles mit Kartoffeln zu essen. Alles. Und irgendwie macht es Spaß, da, also mir hat es schon Spaß gemacht, die irgendwie einzupflanzen und dann jetzt zu sehen, dann wieder anzuhäufeln. Und ja, ich bin schon so gespannt auf die Ernte. Aber irgendwie, ja, alle sagen immer Tomaten, aber ich sag Kartoffeln. Was sagst du?
Ich sag Kohlrabi. Kohlrabi ist total unterschätzt. Was das Gemüse angeht und dadurch, dass wir ja wie gesagt schon auch Lebensmittel sehr, also von der Qualität her sehr, sehr, sehr gut kaufen, über einen regionalen Lieferanten hier beziehen, solche Sachen, die sich auch viel Gedanken darüber machen, wo die herkommen, mit was die bespritzt sind etc., merke ich, was so ein Kohlrabi wirklich gut kostet zurzeit und auch, wenn jetzt nicht gerade die Supersaison ist und daher... Es ist total viel mit Wasser, es ist also sehr hoher Wasseranteil, schmeckt lecker, man kann viel daraus machen und man macht einfach viel zu wenig daraus. Und eine Kohlrabi-Pflanze habe ich jetzt gesehen, wenn dann sozusagen dann auch der Kohlrabi dann so wächst in der Mitte, so, das sieht richtig toll aus.
Mhm. Das stimmt, ja. Und ein Nachtrag noch, weil du vorhin sagst, ja, es gibt viel zu lernen. Also oftmals ist es ja auch so, dass man die Herausforderungen dann erst beim Tun hat. Also zum Beispiel, ja, ich weiß jetzt, wann ich Kartoffeln irgendwie stecken muss und dann mache ich's und dann merke ich, was brauchen die eigentlich für einen Abstand? Oder dürfen die so nah an den Rand? Oder oh, ich hätte die Furche irgendwie schon vorher ziehen müssen.
Ja,
so. Also
genau,
beim Tun kommen ja erst so richtig die Fragen, die man
total,
vorher gar nicht
so
stellen könnte.
Das war so schlimm bei mir im Kopf die ganze Zeit. So genau das mit der Furche hatte ich nämlich auch. Ich wollte die einpflanzen und dann stand da irgendwie, ich hätte 2 Wochen vorher so diese Furche schon ziehen müssen. Ich so, ich bin so, schon zu spät dran, ich kann jetzt nicht noch warten.
Ja, deswegen. Also das ist auch so ein Tipp von uns. Man sollte sich auf 1-2 Medien in irgendeiner Weise, was es auch ist, Bücher oder wir haben jetzt ja zum Beispiel die Früht-App verwendet, um halt auch zu gucken, was mit was passt und planen ja damit unsere Beete jetzt und so zum Beispiel, sich auf die zu verlassen, erstmal das zu machen und vielleicht, wenn es dann Probleme gibt bei der Umsetzung, dass man merkt, deine Tomaten kommen nicht oder das was, dass man dann nochmal, meinetwegen, wenn man da keine Infos findet bei den Medien, halt nochmal andere Medien schaut, weil ansonsten wird man, glaube ich,
verrückt.
Und man kommt einfach nicht in die Umsetzung, weil man hat ja so viel Zeit mit dem ganzen Recherchieren verschwendet und man kann auch gar nicht richtig testen. Also dieses, wie man so schön sagt, aus allen anderen beruflichen Bereichen, dieses AB-Testing macht man ja gar nicht, weil man halt immer, also dann Dünger nimmt, okay, ja, Kaffeesatz. Dann hat man Brennnesseljauche, dann das und das und das. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, ja, zum Beispiel, wir nehmen halt Kaffee auch zum Teil, aber Brennnesseljauche hat super funktioniert.
Ja.
Und deswegen machen wir nur noch erstmal das.
Mhm. Ja.
Und solange da nicht irgendwas anderes passiert, also weiß ich nicht, dass wir jetzt Blattläuse wieder irgendwo haben oder was auch immer, werden wir jetzt auch nicht noch 30 andere Varianten testen.
Weil ich glaube, die Blattläuse, die hätten den Tomatenpflanzen wirklich nicht geschadet.
Ja, aber da haben wir auch dann, ne? Das ist so ein tolles Beispiel. Wir saßen dann da und haben wir gesprüht und dann abgewischt am besten noch und im Endeffekt sind die von ganz alleine gegangen.
Ja.
Also gar nichts passiert.
Ja, das haben wir auch schon öftermals, dass wenn man Schädlinge vielleicht auch einfach, also wenn man ein stabiles Ökosystem hat, dass man dann auch wieder Nützlinge anlockt und dass sich so ein Problem manchmal auch wieder einfach von selber löst, anstatt dass man es jetzt irgendwie bekämpfen muss.
Ja.
Was würdet ihr denn trotzdem, also ich glaube, man lernt halt auch einfach dazu.
Ja, das ist ja auch
machen
Natur.
Ist immer wichtig und viele, also ich glaube, jeder Gärtner, jede Gärtnerin sagt uns auch nach Jahrzehnten, sie lernen immer noch dazu und manchmal funktionieren Sachen jahrelang und dann in einem Jahr nicht oder andersrum. Was würdet ihr denn ganz konkret jetzt schon sagen, was ihr nächstes Jahr anders machen würdet?
Früher starten mit allem. Ich habe nächstes Jahr, glaube ich, Lust vorzuziehen, das auszuprobieren. Aber ansonsten
größer werden.
Was? Nee. Wir haben noch
also, genug zu tun. Aber in einem anderen Bereich wollen wir jetzt, wir wollen zum Beispiel ja noch gewächshaustechnisch doch nochmal.
Na, das machen wir noch nicht nächstes Jahr.
Nein, aber das ist so.
Das besprechen wir nochmal.
Ja, aber da wollen wir nochmal ein bisschen das angehen und dann auch da einfach größer werden, damit wir uns einfach mehr versorgen können, selber versorgen können. Mhm. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Und ansonsten, denke ich, würden wir auch mehr nach den, also auch erfolgreicher und effizienter ernten, wann man was macht, was danach gleich kommt. Ich glaube, wir hätten jetzt auch viel früher schon einfach neu sehen können an manchen Stellen, wo nichts passiert ist. Und da haben wir ja immer noch die Hoffnung gehabt. Da müssen wir uns, glaube ich, eher bereit erklären zu sagen, jetzt das war's damit und jetzt kommt ein anderes
Saatgut rein. Das Thema Mischkultur finde ich auch nochmal irgendwie spannend.
Genau.
Vielleicht so ein paar. Wir müssen auf die Fruchtfolge noch achten und dann muss ich mal gucken.
Genau. Und gleichzeitig, was auch die Bodenqualität angeht, wir sind ja erst gestartet, den Boden in Anführungszeichen zu verbessern, weil der war ja sehr trocken. Ja. Und da ist sehr sandig. Und wir haben jetzt ja durch unsere Erde, die wir hinzugeführt haben, unsere ganzen Urgesteinsmehl haben wir zum Beispiel genommen, um da einfach einen Bodenaktivator zu haben und solche Sachen. Und dann vielleicht ein bisschen mehr in eine qualitativere Erde zu gehen, muss ich sagen, um da noch mehr rauszubekommen. Weil ich denke, im ersten Jahr ist das einfach auch gar nicht so möglich.
Ja. Besonders wenn man einen großen Kompost habt ihr ja auch angelegt.
Ja. Genau, Kompost haben wir angelegt, den können wir dann nutzen endlich. Und das haben wir jetzt ja alles hinzubesorgen müssen. Und das auch selber halt in irgendeiner Weise zu haben, Und früher zu planen, das sind so die wichtigsten Punkte, denke ich.
Mhm. Okay. Und was ist so zum Abschluss noch ein Tipp, den ihr anderen mitgeben würdet, die auch anfangen, auch so einen Garten anzulegen?
Ja, also auf jeden Fall auf 1 bis 2 Medien konzentrieren. Entweder sich irgendwie ein Buch raussuchen oder einen YouTube-Kanal, Instagram-Account, was auch immer, ne, irgendwie sich drauf zu konzentrieren, weil man sonst wirklich ein bisschen verrückt wird. Ja, und dann wirklich nicht zu spät starten.
Einfach machen.
Und dann machen und einfach machen und nicht zu unsicher sein und irgendwas wird schon bei rauskommen.
Genau, man hat immer Angst, dass man irgendwas falsch macht, aber man kann es ja nur falsch machen. Also man weiß ja nichts. Also es ist Natur und das ist einfach etwas, was man nicht hundertprozentig kann. Und du hast ja gesagt, auch Leute, die seit 10, 20 Jahren gärtnern, die lernen jedes Jahr dazu. Und daher kann man es nicht perfekt machen. Und wir leben ja halt auch in einer Gesellschaft, wo es um Perfektion oft geht. Und dadurch vergessen wir halt einfach auch selber uns Erfahrungen zu sammeln. Und weil wenn wir viel auf Rat hören und auf viele Medien uns einschließen, aber dadurch natürlich dann halt Zeit verdatteln, um einfach wirklich auch dann das zu machen und dann auch einen Ertrag und Erfolg zu sehen. Ja.
Und vielleicht ein Tipp noch, zu schauen, dass man eine Wasserquelle in der Nähe der Gemüsebeete hat, auf jeden Fall.
Das ist auch
wirklich wichtig. Wir haben eine Regentonne und das ist wirklich sehr viel wert, weil man darf die Wege nicht unterschätzen.
Ja, wir haben jetzt vier Regentonnen und man sollte sich auch frühestmöglich darum kümmern, weil wir haben zum Beispiel 2 Regentonnen installiert, noch zusätzlich, bevor diese Dürrephase kam von fast einem Monat, wo es gar nicht geregnet hat. Das heißt, wir mussten dann sozusagen auf die 2 letzten zurückgreifen und irgendwann dann auch Frischwasser nehmen, weil wir halt einfach keine Möglichkeit mehr hatten. Und dass man sich da frühestmöglich vorbereitet, ist schon sehr wichtig.
Mhm. Okay, sehr guter Tipp, sehr guter Tipp. Ansonsten kann man euch natürlich auch virtuell begleiten und verfolgen und von euch lernen. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, auf welchen Kanälen man euch am besten findet.
Genau, also wir haben zum einen den Blog The Kaisers, dazu passend dann den Instagram-Account. Wir haben Pinterest und ich habe zusammen mit meiner Freundin Valentina auch noch einen Podcast, selbst saniert und aufgemöbelt. Und habe ich jetzt
Genau, da geht es halt vorwiegend dann auch um Hausthemen. Ne?
Genau.
Genau, und ansonsten, wäre vielleicht mal, was noch wichtig wäre, auch nochmal unser Nahrungsergänzungsmittel testen möchte, auf kaiserglück.de. Ja, haben wir auch Instagram-Account, kaiserglück. Und das waren, glaube ich, unsere wichtigsten
Facebook Punkte. Passiert nicht mehr so viel.
Facebook passiert das nicht mehr viel bei uns. Also vielleicht, wenn man bei Facebook guckt und sieht, Mensch, da ist ja gar nichts passiert, dann lieber zu Instagram gehen.
Okay. Und habt ihr euren Beetplan, also von eurem Garten, eigentlich in unserer Pflanzplanbibliothek veröffentlicht für andere?
Oh, ich weiß das gar nicht.
Nee.
Ah, okay, also das, da können wir nochmal drüber sprechen. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit, dass ihr euren Pflanzplan teilt. Dann können sich den andere einfach in ihren Account reinkopieren und dann natürlich auch auf die eigene Größe anpassen oder nochmal bearbeiten. Da schauen wir mal, dass wir das zusammen hinkriegen. Ansonsten erstmal vielen Dank für eure Zeit. Danke, Patricia, danke, Stefan, für das Gespräch und dass ihr uns mal berichtet, wie das bei euch so war. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg bei eurem Haus- und Gartenprojekt.
Danke schön.
Vielen Dank.
Ja, das war's für heute mit. Da haben wir den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Heute auch mit der Erweiterung Hausumbau. Wenn ihr auch Gemüse anbauen wollt oder es bereits tut, dann ladet euch doch auch mal unsere Früht-App kostenlos runter. Hier findet ihr all das Gartenwissen, was ihr beim Anbau von eurem eigenen Gemüse braucht. Die App begleitet euch durch das ganze Gartenjahr und ihr könnt euch von einer tollen Community aus Hobbygärtnerinnen und Gärtnern inspirieren und unterstützen lassen. Die App findet ihr in den App-Stores oder unter www.früht.app. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gärtnern und eine erfolgreiche Ernte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.